Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Heute sprechen wir über ein Phänomen, das Sie garantiert kennen, auch wenn Sie vielleicht bisher keinen Namen dafür hatten. Stellen Sie sich folgende Szene vor. Montagmorgen, 9.15 Uhr, Konferenzraum B. Ein Leuchtturmprojekt ist gegen die Wand gefahren. Die Stimmung? Eisig. Und dann passiert es. Alle Blicke wandern langsam, fast synchron zu einer einzigen Person am Tisch. Kennen Sie das? Natürlich kennen Sie das. Es gibt das alte Sprichwort, Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Ich würde sogar sagen, das stimmt nur halb. Misserfolg ist kein Waisenkind. Er bekommt einen Adoptivvater dazugewiesen. Ob er will oder nicht. Heute tauchen wir ein in die dunkle Mechanik des sogenannten Blame Games. Wir schauen uns an, wer eigentlich von Schuldzuweisungen profitiert, warum ausgerechnet die besten Leute am ehesten zum Sündenbock werden und wie Sie als Führungskraft diesen toxischen Kreislauf durchbrechen können. Fangen wir mit einer unbequemen Wahrheit an. Schuldzuweisungen sind selten spontan. Sie sind oft orchestriert. Ich nenne die Verantwortlichen gerne Blamemongers, also auf Deutsch vielleicht Schuldmacher oder Schuldmakler. Das sind Akteure, die negative Ereignisse gezielt instrumentalisieren. Und davon gibt es drei Haupttypen. Erstens Organisationen und Führungsebenen selbst. Das Prinzip ist simpel und zynisch zugleich. Man opfert den schlechten Apfel, um das schlechte Fass zu schützen. Sprich, eine Einzelperson wird gefeuert oder öffentlich gerügt und das fehlerhafte System bleibt unangetastet. Warum? Weil systemische Veränderungen teuer, unbequem und politisch heikel sind. Und ein Sündenbock kostet maximal nur eine Abfindung. Ich erinnere mich da an eine Geschichte aus einem mir bekannten Unternehmen. Dort gab es so eine legendäre Kaffeemaschine. So ein italienisches Premiumgerät, der ganze Stolz der Geschäftsführung. Eines Tages ging sie kaputt. Einfach so. Kein Kaffee mehr. Was folgte, war eine Untersuchung, die jede Tatort-Episode in den Schatten stellt. E-Mails wurden analysiert, Zugangsprotokolle geprüft, Interviews geführt. Am Ende wurde ein Praktikant identifiziert, der am Vortag verdächtig lange in der Küche gestanden hatte. Er musste sich offiziell entschuldigen. Und die eigentliche Ursache? Die Maschine war 8 Jahre alt und nie gewartet worden. Aber das hätte ja bedeutet, dass jemand in der Verwaltung einen Fehler gemacht hätte. Und das war keine Option. Zweitens die Medien. Medien lieben einfache Narrative. Gut gegen Böse, Held gegen Schurke. Ein komplexes Systemversagen lässt sich schlecht in so eine Schlagzeile packen. Manager X ruiniert Projekt durch Inkompetenz. Das klickt. Multifaktorielles Zusammenspiel aus Ressourcenmangel, unrealistischen Deadlines und unklarer Kommunikation führt zu suboptimalem Projektergebnis. Das klickt nicht. Und drittens, Regulierungsbehörden. Klingt überraschend, oder? Aber denken Sie mal drüber nach. Wenn eine Behörde nach einem Skandal sagt, es war menschliches Versagen, dann sagt sie implizit auch, unsere Regulierung war in Ordnung. Wir haben nichts falsch gemacht. Der Fokus auf individuelle Schuld verschleiert das eigene institutionelle Versagen. Das Ganze folgt einer, Achtung, schönes Wort, organisationalen Rationalität. Es geht nicht um Wahrheit. Es geht um Schadensbegrenzung und den Anschein von Kontrolle. Und jetzt wird es richtig kontraintuitiv. Man könnte ja meinen, Sündenböcke seien die Schwächsten, die Unauffälligen, die leichten Ziele. Falsch. Oft trifft es die Leistungsträger, die High-Performer, die Talente. Das Phänomen hat einen Namen. das Tall Poppy Syndrom, das Syndrom der hohen Mohnblume. Die Blume, die am höchsten wächst, wird als erste geköpft. Und der Motor dahinter? Neid. Und zwar nicht der produktive Neid, der uns antreibt, selbst besser zu werden, sondern der destruktive, dieser böswillige Neid. Das Ziel ist nicht die eigene Verbesserung, sondern das Leveling Down, den anderen kleiner machen, um sich selbst weniger klein zu fühlen. Ich kenne eine Vertriebsmitarbeiterin, nennen wir sie Anna, die in ihrem ersten Jahr alle Rekorde gebrochen hat. Wirklich alle. Sie war charmant, clever, arbeitete smart. Ihre Kollegen? Weniger begeistert. Als dann ein wichtiger Kunde absprang, übrigens ein Kunde, den ein Kollege betreut hatte, wurde in einer Teamrunde laut analysiert, ob Annas aggressive Akquisemethoden vielleicht das Kundenvertrauen generell beschädigt hätten. Wohlgemerkt, sie hatte mit diesem Kunden nie gesprochen, nicht einmal eine E-Mail geschrieben. Aber sie war die hohe Mohnblume und irgendwer musste ja schuld sein. Die Methoden dieser sozialen Untergrabung sind dabei erschreckend vielfältig. Gezielter Klatsch, um die Reputation vorab zu schwächen. Vorenthalten von Informationen, um die Person zu isolieren. Oder sogar aktive Sabotage. Behinderung von Arbeitsprozessen, um ein Scheitern überhaupt erst zu provozieren. Und dann gibt es noch eine besonders perfide Variante, diese Leader Jealousy, die Eifersucht der Führungskraft. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teamleiter und Sie haben einen Mitarbeiter, der, besser ist als Sie. Smarter, beliebter, mit mehr Führungspotenzial. Was macht das mit Ihnen? Seien wir ehrlich, die wenigsten reagieren darauf mit großartig. Ich fördere dieses Talent und freue mich über die Nachfolgeplanung. Die meisten reagieren mit Statusangst. Und Statusangst führt zur Ausgrenzung, zu Ostrazismus, zu subtiler Isolation. Und wenn dann was schief geht, dreimal dürfen Sie raten, wer als erster unter den Bus geworfen wird. Okay, genug Dystopie, wie kommen wir da raus? Die Antwort liegt in einem Konzept, das ursprünglich aus der Luftfahrt stammt, der Just Culture, einer gerechten Kultur. Der Kerngedanke ist simpel, aber auch revolutionär. Wir fragen nicht mehr, wer ist schuld, sondern was ist passiert und warum. Ich habe mal so ein Projekt Postmortem erlebt. Sie wissen schon, diese Meetings, in denen man nach Projektende Lessons Learned sammelt. In der Theorie zumindest. In der Praxis sah es so aus. 12 Leute im Raum, alle mit dem Gedächtnis eines Goldfischs. Wer hat die Entscheidung getroffen, den Lieferanten zu wechseln? Achselzucken. Wer hat das Budget freigegeben? Stille. Wer hat dem Kunden diese Deadline zugesagt? Plötzlich mussten alle aufs Klo. Es war wie ein Krimi, an dem am Ende herauskommt, dass der Mörder niemand war. Das Opfer ist einfach spontan umgefallen. Tragisch, aber nicht vermeidbar. Das ist kein Lernen. Das ist organisiertes Vergessen. Eine echte Just Culture funktioniert anders. Sie unterscheidet zwischen menschlichem Versagen, also ehrlichen Fehlern unter schwierigen Bedingungen, und vorsätzlicher Fahrlässigkeit. Letzteres hat Konsequenzen. Ersteres wird analysiert und nicht bestraft. Der Fachbegriff dafür ist der Wechsel vom Single Loop Learning zum Double Loop Learning. Single Loop ist, jemand macht einen Fehler, wir bestrafen ihn, fertig. Das Symptom ist behandelt. Die Ursache bleibt. Double Loop fragt, welches System hat diesen Fehler ermöglicht? War es Zeitdruck? Unklare Prozesse? Fehlende Ressourcen? Oder mangelnde Kommunikation? Und dann, und das ist der wichtige Teil, ändert man das System. Für Sie als Führungskraft bedeutet das konkret 3 Dinge. Erstens, behandeln Sie Fehler als wertvolle Information. Kommunizieren Sie aktiv, dass ehrliche Fehler notwendige Datenpunkte sind. Kein Unternehmen lernt aus einer Kultur der Angst. Zweitens, seien Sie Vorbild in der Lösungsorientierung. Wenn etwas schief geht, signalisieren Sie sofort, wir suchen jetzt Lösungen, nicht Schuldige. Das beruhigt Ihr Team und öffnet den Raum für echte Analyse. Und drittens, Schaffen Sie transparente Kriterien. Nutzen Sie datengestützte Metriken statt politischer Bauchgefühle. Und etablieren Sie anonyme Meldesysteme, damit Probleme sichtbar werden, bevor sie zur Krise eskalieren. Ich möchte mit einem Gedanken schließen, den ich für den wichtigsten halte. Sündenbockmechanismen sind kein Zeichen von Managementstärke. Sie sind das Symptom einer kranken Kultur. Eine Kultur, die Neid und Rivalität unkontrolliert gewähren lässt. Als moderne Führungskraft haben Sie die Macht, diese Muster zu durchbrechen. Aber, und das ist der schwierige Teil, das erfordert Selbstreflexion. Kontrollieren Sie Ihren eigenen Self-Serving-Bias. Sie wissen schon, diese Tendenz, Erfolge sich selbst zuzuschreiben und Misserfolge auf andere zu schieben. Wir haben ihn alle. Die Frage ist, ob wir ihm nachgeben. Mein konkretester Rat für Ihre Praxis: Wenn das nächste Projekt hakt, stellen Sie sich schützend vor Ihr Team. Übernehmen Sie die Verantwortung für die Strategie und fokussieren Sie alle Energie auf die Analyse der systemischen Ursachen. Damit entziehen Sie dem Blame Game die Grundlage und Sie bauen etwas auf, das viel wertvoller ist als eine schnelle Schuldzuweisung. Eine resiliente, lernende Einheit. Die Frage, die ich Ihnen mitgebe, lautet: Wenn die nächste Krise kommt, und sie wird kommen, werden Sie reflexartig nach dem Wer suchen oder werden Sie mutig genug sein, nach dem Warum zu fragen? Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und reflektierte Woche. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!